Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Mit Gesa Ufer, schönen guten Tag. Freiwälder stehen traditionell für Abkühlung an brütend heißen Sommernachmittagen, für Arschbombe vom Beckenrand, für Pommes Schranke und erste Annäherungen unter Pubertisten. Die Schlagzeilen der vergangenen Wochen zeichnen gerade ein anderes Bild vom Freibad. Von Pöbeleien und handfesten Schlägereien ist da die Rede. In Berlin wurde ein Bad sogar komplett geräumt und für mehrere Tage geschlossen und CDU-Generalsekretär Carsten Lindemann forderte zuletzt sogar sogenannte Schnellgerichte, die noch am selben Abend über Verdächtige urteilen sollen. Diese Verdächtigen, das sind auch medial vermittelt, ja, sehr, sehr häufig junge Männer mit Migrationshintergrund. Allein zeigen die Zustände in Sommerbädern tatsächlich eine völlig neue Qualität der Gewalt? Und sind diese Zustände wirklich beispiellos? Genau darüber spreche ich mit Bodo Mrozek. Er ist Historiker im Institut für Zeitgeschichte in München und Berlin und Autor des Buches Jugend, Pop, Kultur, das unter anderem auch zahlreiche Debatten über Jugendgewalt historisch nachzeichnet. Als kleine Einstimmung eine Szene, wie so ein Gewaltexzess im Freibad seinen Lauf nimmt.
Hey, hier wird nicht geraucht. Machen Sie sofort die Zigarette aus.
Raucht hier jemand?
Holen Sie sofort den Stuhl aus dem Wasser.
Willi, ich glaube, der Herr will was von dir. Na, Dickerchen, was gibt's?
Wer hat Sie denn gefragt?
Nicht anfassen.
Dann kommen Sie gleich mal mit.
Hey!
Ja, Trillerpfeife,
heißt er ja.
Pöbeleien, Geräusche einer Schlägerei. Herr Mrozek, woher stammen diese Aufnahmen?
Ja, das ist jetzt ganz konkret eine Aufnahme aus dem Jahr 1956 und zwar aus den ersten Minuten des Filmes Die Halbstarken mit Horst Buchholz und Karin Bahl. Und dieser Kinofilm beginnt mit einer Szene in einem Schwimmbad, wo ein Jugendlicher erst gegen das Rauchverbot verstößt, wir haben es gerade gehört, und dann im Verlaufe einer Auseinandersetzung zwei Bademeister von einer Gruppe Jugendlicher verprügelt werden.
Ja, die Tonlage kommt uns sehr, sehr, sehr zeitgenössisch vor, aber Die Halbstarken ist doch ein fiktiver Spielfilm, ist schon ein halbes Jahrhundert alt. Was hat diese Szene mit der heutigen Debatte über Gewalt in Schwimmbädern zu tun?
Erstmal nicht so viel, aber dieser Ausschnitt zeigt natürlich, dass Gewalt in Freibädern schon vor 50 Jahren ein Thema war. Die Jugendlichen, die damals beschuldigt wurden, die hatten aber keinen sogenannten Migrationshintergrund. Und diese dramatische Filmhandlung beginnt mit Prügeleien im Schwimmbad, führt über Erpressung, am Ende sogar zu Mord mit einer Schusswaffe. Und als Eröffnungsszene kommt dieser Schwimmbadprügelei aber natürlich eine besondere Bedeutung zu. Eben in dem Sinne, wie er heute auch wieder von einigen so prognostiziert wird. Also nach dem Motto, wehret den Anfängen oder salopp gesagt, wer falsch vom Beckenrand springt, der wird auch noch Schlimmeres tun. Und diese Filmhandlung, obwohl fiktiv, wurde in der damaligen Debatte über Jugendgewalt durchaus für bare Münze genommen, zumal der Drehbuchautor Will Tremper behauptet hatte, sein Skript beruhe auf einer Reportage, die er als teilnehmende Beobachtung im Milieu der Jugendlichen sogenannter Halbstarken gemacht habe, angeblich. Und der ist auch jetzt gar nicht das einzige Beispiel aus der Vergangenheit. Es gibt auch noch einen DDR-Film, der ebenfalls am Badestrand spielt.
Daraus hören wir auch eine Szene, und zwar ist das der DEFA-Film Die Glatzkopfbande von 1963. Das ist ja, kann man sagen, sowas wie die ostdeutsche Variante zum Film Die Halbstarken.
Na, das ist ja ein starkes Stück. Das ist aber unsere Burg.
Na, sowas.
Die haben wir uns gebaut.
Tüchtig, tüchtig.
Ich möchte Sie bitten, unsere Burg zu verlassen.
Uah, bin ich müde.
Wir wollen uns aber hier hinlegen.
Na, wunderbar.
Das ist doch ein Angebot.
Werden Sie bloß nicht zu frech.
Nun mal sachte Zahn.
Wir verlangen, dass Sie hier rausgehen.
Benehmen Sie sich mal anständig. Verlassen Sie die Burg.
Ach, da ist ja die Geige von gestern Abend.
Großartig. Ich mag vor allem, wie höflich sich da noch so gesiezt wird. Das Ganze mündet dann aber trotzdem in einen, ja, auch wenig zivilisierten Tumult. Vielleicht können Sie uns noch mal die Grundgeschichte erzählen. Worum geht's in Richard Groschops DDR-Film Die Glatzkopfbande von 1963?
Ja, dieser Film schildert als quasi ostdeutsches Äquivalent zu Die Halbstarken, wie eine Gruppe junger Motorradfahrer einen Zeltplatz in Bansin am Ostseebad Usedom terrorisiert, regelrecht. Und die provozieren da also Prügeleien mit Badegästen, wie in der eben gehörten Szene, belästigen Frauen, schneiden sich dann in einer Schnapslaune Glatzen, so quasi als Skinheads avant la lettre. Okay. Und dieser Film, der beruht aber zum Teil zumindest auf Begebenheiten, die tatsächlich auch in die Akten der Stadtsicherheit eingegangen sind. Also Fiktion und Fakten durchdringen hier sich hier, als Dutzende Jugendliche eine Polizeiwache belagert haben und die Freilassung eines Festgenommenen gefordert haben mit den Rufen »Sheriff, gib den Kumpel frei«. Das hört man so also auch im Film und in den Stasi-Akten und das klingt so ein bisschen lustig heute, war aber damals dann durchaus ein Anlass, um über mangelnden Respekt vor der Staatsgewalt zu diskutieren, zumal die Jugendlichen hier auch diesen wenigen Polizisten gegenüber in der Überzahl waren.
Mhm. Trotzdem, die Umstände waren damals ja doch also wirklich grundsätzlich andere als heute. Auch die Volkspolizei vertrat, muss man einfach sagen, einen Unrechtsstaat, der die Freiheit von Jugendlichen massiv eingeschränkt hat. Kann man das mit den heutigen Vorfällen irgendwie vergleichen?
Die Rahmenbedingungen waren ganz klar andere, aber den Kern, dass junge Männer in Gruppen Radau schlagen und gewalttätig werden, das kann man schon als Kontinuität verstehen, würde ich sagen. Zumal jetzt solche Vorfälle auch nicht nur aus den beiden deutschen Teilstaaten berichtet wurden, sondern in südfranzösischen Badeorten, da kam es Anfang der 60er Jahre auch zu massenhaften Tumulten und weltberühmt wurden auch die Auseinandersetzungen zwischen Klicken von Mods und Rockern aus London in englischen Seebädern. Wir haben eingangs den Ausschnitt gehört. Die haben halt um 1964 zu einer massiven Presseberichterstattung über das Jugendproblem geführt, 1979 retrospektiv auch im Kultfilm Quadrophenia in Szene gesetzt. Und da gab es mitten auf dem Strand auch Massenschlägereien zwischen den friedlichen Badegästen und in der Folge hat damals das Innenministerium getagt und sogar die Luftwaffe im Innern eingesetzt. Da haben Militärmaschinen Londoner Polizisten als schnelle Eingreiftruppe auf eigens markierte Landeplätze am Strand geflogen und das Parlament hat Gesetzesverschärfungen diskutiert.
Wow, das klingt allerdings nach wirklich drastischen Maßnahmen. Waren die Maßnahmen damals eigentlich erfolgreich? Also hat man die Riots damit aufgelöst?
Ja, das habe ich mich auch gefragt und für mein Buch Jugendpopkultur die Polizeiakten aus der Grafschaft East Sussex ausgewertet. Und da sieht man, dass es willkürliche Festnahmen gegeben hat, auch Fälle von Polizeigewalt in der Folge, die dann sogar Menschenrechtsgruppen auf den Plan gerufen haben. Und ein Polizist, der resümierte dann in seinem Bericht ganz lakonisch, an den meisten Wochenenden, da sei nothing out of the ordinary, also nichts Besonderes passiert und das Ganze eher ein Medienphänomen gewesen. Gelegentliche Rangeleien zwischen Londoner Jugendgruppen, die hatte es durchaus auch in den Jahrzehnten zuvor gegeben und die lassen sich, wie auch in Deutschland, bis in die 20er Jahre und länger zurückverfolgen. Und das wichtigste Resultat aber dieser Ereignisse, das war vermutlich eine fundierte Auseinandersetzung auch mit der Medienberichterstattung.
Aha, und was kam da heraus?
Ja, damals hat der Soziologe Stanley Cohen schon akribisch die Presse ausgewertet und die Figur der Moral Panics, also der moralischen Panik beschrieben. Und das ist eigentlich ein Muster aus der Katastrophensoziologie, wo die Angst vor Katastrophen, Vulkanausbrüche oder Erdbeben demnach mehr Zerstörung anrichten kann, als manche dieser Ereignisse selbst, etwa wenn eine Massenpanik entsteht. Und Cohen hat es darauf angewendet und auch ein Muster der Berichterstattung beschrieben, sogenannte Non-Events, also Nicht-Ereignisse. Da haben Zeitungen den menschenleeren Strand gezeigt und dann getitelt, ganz dramatisch, Brighton ohne sie, also ohne jugendliche Gewalttäter. Und so wurde selbst noch aus einem Nicht-Vorkommnis ein berichtenswertes Ereignis, das im Prinzip gerade gar nicht stattfand. Und selbiges, das kann man heute wieder beobachten, wenn Reporter mit todernster Miene vor einem Schwimmbad stehen und ganz bedeutungsschwanger zu Protokoll geben, heute seien ja nur Eltern und kleine Kinder hier noch.
Jetzt sind wir uns aber, glaube ich, beide doch einig, dass die Ereignisse, die zur Berichterstattung derzeit führen, nicht erfunden sind. Also muss man es nicht auch wirklich ernst nehmen, wenn Menschen, wie es ja offenbar geschieht, bedroht, diskriminiert werden, wenn Ordnungskräfte angegriffen werden?
Ja, selbstverständlich. Da gibt's gar nichts zu verharmlosen. Es gab auch damals gewisse Ereignisse und wenn auch heute wieder Menschen aufgrund ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen Identität nicht sicher sind, dann ist das natürlich ein Zustand, der nicht geduldet werden kann. Man sollte meiner Ansicht nur skeptisch sein, wenn vereinzelte oder sogar regelmäßige Prügeleien in manchen Schwimmbädern zu ganz großen nationalen Nachrichten und dann auch sofort als Indikator für einen Trend ausgegeben werden und dann, wie es gerade passiert, in der Folge als Chiffre für eine missglückte Integration diskutiert werden, bevor überhaupt eine nähere Auswertung stattgefunden hat. Das mag ja in etlichen Fällen stimmen, aber zum Gesamtbild gehören dann eben auch rassistische Pöbeleien und gewalttätige Übergriffe auf nicht-deutsch aussehende Menschen, etwa an ostdeutschen Badeseen, wie sie spätestens seit den 90er Jahren und bis heute regelmäßig vorkommen. Und diese Debatten der vergangenen Jahre, die ähneln sich auch sehr stark. Nach Ausschreitungen auf der Stuttgarter Königsstraße im Sommer 2020, da landeten plötzlich ein paar umgeworfene Mülltonnen in Frankfurt in den bundesweiten Nachrichten, oder nach der sogenannten Berliner Silvesternacht 22/23, da wurde jüngst auch über Migration sofort in Berlin-Neukölln diskutiert, während Böllerangriffe, versuchte Brandstiftung, Sieg Heilrufe aus derselben Nacht im sächsischen Borna erst nach Tagen bekannt wurden. Und da hat man dann auch festgestellt, das quantitative Zentrum der Berliner Übertretung, das lag zu Silvester gar nicht in Neukölln. Aber als das dann bekannt wurde, da war die Diskussion schon bis in den letzten Winkel der Republik gedrungen und hatte da die üblichen Folgen gezeitigt.
Die üblichen Folgen, sagen Sie, welche Folgen sind das?
Naja, also in Online-Medien, da wird jetzt dazu aufgerufen, ganze ethnisch markierte Gruppen nicht mehr in öffentliche Bäder hineinzulassen. Und sowas ist natürlich besonders problematisch vor dem Hintergrund der Geschichte, und zwar vor dem Hintergrund des weitgehend vergessenen deutschen Bäder-Antisemitismus. Der hat im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert dazu geführt, dass ganze Bäder stolz bekannt gaben, sie seien jetzt in Anführungszeichen Judenrein. Es wurden also Menschen aufgrund ihrer religiösen oder kulturellen Identität oder nur ihrer Stammung physisch ausgeschlossen. Und darum, meine ich, sollte man gerade in Deutschland sehr, sehr zurückhaltend sein mit solchen ethnischen Zuschreibungen. Zur Debatte stehen Verstöße gegen das Strafrecht oder auch nur die Hausordnung und nicht das vermeintliche Verhalten ganzer ethnischer Gruppen, denn da gehören ja ganz viele friedliche Familien, teils in benachteiligter Lage auch dazu, und die sind auf Schwimmbäder ja ganz besonders angewiesen.
Was sagen Sie vor diesem Hintergrund zu den Vorschlägen wie dem von CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann nach Schnellgerichten, die Verdächtige noch am Abend aburteilen? Also würde man damit nicht die Gefährder sozusagen draußen lassen?
Ja, naja, also das ist einerseits ein bekanntes Problem, dass es keine neuen Gesetze braucht, um Gewalttaten zu verurteilen, die Gerichte aber in der Regel zu lange arbeiten und die Täter das dann viel zu spät mitbekommen. Ich bin jetzt kein Jurist, aber ich hätte da erhebliche Zweifel, ob eine Aburteilung im Schnellverfahren noch am selben Tag, ob sowas mit rechtsstaatlichen Verfahren vereinbar ist. In der Zeitgeschichte, muss ich sagen, da erklangen solche markigen Forderungen immer wieder nach Prügelstrafe, Arbeitslagern, Wiedereinführung des Wehrdienstes und so weiter, auch am Beispiel dieser Schwimmbadkrawalle. Und gebracht hat das meist aber gar nichts, außer dass sich bestimmte Politiker wahlkampfträchtig als besonders entschlossen auftretende Durchgreifer inszenieren konnten. Und in der gegenwärtigen Diskussion, da ist das schon auch naheliegend, dass solche Aussagen, die neuerdings zur AfD tendierende Wählerschaft ansprechen sollen, das ist aber auch ein Spiel mit dem Feuer, denn wenn so eine Erzählung von Anarchie und Chaos durch bestimmte Gruppen erstmal etabliert ist, macht das am Ende Werbung für radikale AfD-Narrative, um davon abzulenken, dass in Berlin die CDU ja am Ruder ist inzwischen und durchaus mehr Personal in Justiz und Stadtverwaltung einstellen könnte, um Situationen vor Ort zu lösen und Übertretungen konsequent juristisch zu ahnden. Und zudem müssten da wahrscheinlich auch langfristig Ungleichheit und Diskriminierung, die zu Spannungen führen, sozial- und integrationspolitisch abgebaut werden. Aber das ist natürlich schwerer getan, als so ein markiger Spruch mal gemacht ist, der letztlich aber kaum durchgesetzt werden kann. Damals nicht und heute wohl auch wieder nicht.
Sagt der Historiker Bodo Mrozek, Autor zahlreicher Bücher. Zuletzt erschienen ist Jugendpopkultur, das eindrucksvoll den bleibenden Einfluss der 50er und 60er Jahre für die moderne Jugend- und Populärkultur nachzeichnet. Ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, Frau Ufer.